Monika Büttler, blicken wir zuerst nach Washington. Die Notenbanker und Finanzminister der Welt treffen sich diese Woche in Washington, um die Lage der Weltwirtschaft zu beraten. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme, die diese Notenbanker und Finanzminister an die Hand nehmen müssten?
Also das wichtigste Problem immer noch in der Weltwirtschaft ist die Lage in der Europäischen Währungsunion, also Europa insgesamt. Mit der hohen Staatsverschuldung, dem ganz langsamen, falls überhaupt positiven Wachstum. Japan steht im Moment auch vor einer Politikwende, wo die Bank of Japan auf Japan jetzt wirklich versucht, endlich aus der Deflation rauszukommen, in der sie ja seit 20 Jahren ist. Verschuldungsprobleme gibt es auch in den USA. Das hat natürlich immer Rückwirkungen auf die Geldpolitik.
Wenn wir die Wachstumsprognose anschauen, gemäß Währungsfonds, soll sich das Wirtschaftswachstum leicht verlangsamen von 3,5 auf 3,3% in 2013. Sind das realistische Prognosen oder sind es angesichts der ungelösten Probleme im Euroraum doch eher optimistische Prognosen?
Ich denke, es sind realistische Prognosen, vor allem ja, weil die Eurozone, auch wenn wir uns sehr wichtig natürlich finden, ein relativ, also nicht ein kleiner Teil, aber nicht die Mehrheit des Wirtschaftsraums in der Welt ist. Und insbesondere die großen Schwellenländer, China, Indien, dann aber auch Südamerika, wo solides Wachstum herrscht, die tragen ganz entscheidend dazu bei, dass das Gesamtbild relativ positiv aussieht.
Beim IWF sorgt man sich dieser Tage über die negativen Folgen für das Wirtschaftswachstum, weil die US-Regierung sparen muss. Müsste sich eigentlich der IWF nicht eher freuen, weil die USA endlich etwas gegen ihren Schuldenberg tun?
Ja, das hat immer eine lang- und eine kurzfristige Komponente. In der kurzen Frist führen natürlich Sparprobleme in erster Linie mal zu einem Einbruch oder zur Reduktion von Wirtschaftstätigkeit. Die Hoffnung und eigentlich die realistische Hoffnung ist, dass wenn die Sparprogramme erfolgreich sind, in der mittleren und langen Frist tatsächlich eben mit einem höheren Wirtschaftswachstum gerechnet werden kann. Aber kurzfristig sind die Sparmaßnahmen natürlich fast immer negativ.
Jetzt, was auch aufgefallen ist, kurz vor der Frühlingstagung hat die IWF-Direktorin Lagarde Japan gelobt für seinen Entschluss, die Geldschleusen zu öffnen und so endlich entschlossen, etwas gegen diese jahrelange Rezession zu tun. Jetzt an der Tagung gab es aber auch Warnungen vor allzu expansiver Geldpolitik. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch, Monika Büttler?
Es ist eigentlich nicht ein Widerspruch, es ist eigentlich einfach die Mahnung, bei dieser neuen Geldpolitik einen guten Mittelweg zu finden. Ich denke tatsächlich, dass Japan über lange Zeit eher zu restriktiv gefahren ist in der Geldpolitik. Allerdings, die Hauptprobleme sind nicht in der Geldpolitik, sondern in der Strukturpolitik. Und dass jetzt die Gefahr läuft, dass die Geldpolitik jetzt überschießt, zu expansiv ist, was letztlich eben dazu beiträgt, dass unter Umständen die strukturellen Probleme nicht angegangen werden und natürlich auch, dass man die Inflation nicht unbedingt in den Griff kriegt in der mittleren Frist.
Schwellenländer kritisieren die Industrieländer oder eben auch vor allem Japan für diese ultra lockere Geldpolitik. Sie werfen Japan vor, die Währung künstlich zu verbilligen und so die Exporte auf Kosten der anderen zu steigern. Wie berechtigt sind denn diese Vorwürfe, Monika Büttler?
Ja, Japan hat jetzt während 20 Jahren eher mit dem Gegenteil zu kämpfen, dass die Währung eigentlich wirklich überbewertet war. In der kurzen Frist kann es tatsächlich dazu führen, dass eben diese Abwertung des Yens den Japanern Vorteile verschafft in der Exportindustrie. Man weiß aber auch aus der Geschichte, dass diese Vorteile nicht allzu lang anhalten. Wenn sich dann der Wechselkurs wirklich der Geldpolitik auch vollständig angepasst hat, dann verschwinden diese Vorteile wieder.
Kann man oder muss man von Währungskrieg sprechen oder Vorboten eines Währungskriegs?
Ja, ich bin auch immer sehr vorsichtig. Also so Manipulationen der Währungen, die können nicht allzu lange andauern. Das ist eine gewisse Übergangsphase, aber die Preise auf dem Währungsmarkt, die passen sich der Politik auch an und diese Vorteile verschwinden ganz schnell wieder.
Wechseln wir das Thema, Monika Büttler. Ich möchte gerne mit Ihnen über ein Thema sprechen, das in der Wissenschaft, aber auch in der interessierten Öffentlichkeit diese Woche für viel Gesprächsstoff sorgt. Die beiden Starökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff haben ihre berühmte Theorie der magischen 90% Verschuldungsgrenze offenbar auf schlampige Berechnungen gestützt. Zuerst die Frage, halten Sie diese beiden auch für Starökonomen oder ist das eher ein Etikett, das Ihnen Laien verliehen haben?
Nein, die beiden sind ganz eindeutig auch in der Wissenschaft sehr, sehr hoch geschätzt. Sie gehören zu denjenigen Makroökonomen, die wirklich versuchen, halt aus spärlichen Daten, aus spärlichen Informationen Wissen zu generieren und das auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist jetzt eine Studie, die Schwierigkeiten hat, das haben Sie auch zugegeben, es hat viele Fehler drin. Man muss auch sehen, dass Sie über Jahre natürlich Daten zusammengetragen haben, historische Daten, 150 Jahre zurück, dass Sie versucht haben, mit einfachen Modellen hinter diese Daten zu schauen und versuchen, irgendwelche Lektionen zu finden für die heutige Zeit. Das Ganze ist immer schwierig. Es ist nicht so, wenn Sie in der Mikroökonomik, also wenn man Firmen anschaut, hat man immer mehrere Firmen, die man miteinander vergleichen kann. Das ist in der Weltwirtschaft nicht so. Wir haben nur eine Welt. Wir können mit der Welt nicht experimentieren. Darum ist es auch so schwierig, wirklich Wissen aus den vergangenen Daten zu ziehen.
Welche wissenschaftliche oder praktische Bedeutung hatte denn diese Theorie der magischen Verschuldungsgrenze von 90%, also die besagt, dass Staaten mit Schuldenbergen, die höher sind als 90% des BIPs, dass die dann kaum mehr wachsen können? Wie wichtig ist diese These?
Ja, also ich glaube, kein seriöser Wissenschaftler würde sagen, es gibt eine magische Zahl. Ich glaube, da wurde auch in die Studie sehr viel mehr rein interpretiert, als das die Autoren selber gemacht haben. Es gibt natürlich immer die Frage auch der Kausalität. Wächst ein Land nicht, weil die Verschuldung so hoch ist? Das ist eigentlich die gängige Interpretation. Oder ist die Verschuldung so hoch, weil das Land nicht wächst, aus irgendwelchen Gründen? Und wenn man die Europäische Union ansieht, dann sieht man auch, das geht in beide Richtungen. Es ist ganz schwierig zu sagen, man sieht mal irgendwann an einer gewissen Grenze und jetzt ist es schädlich. Ich glaube, kaum jemand der seriösen Makroökonomen würde sagen, Verschuldung sei gut, wenn sie zu hoch ist. Ob jetzt diese Grenze 60% ist oder 120%, das ist eine offene Frage. Und ich glaube, das lässt sich auch nie vollständig beantworten, weil die Länder so unterschiedlich sind.
Aber die Theorie von Reinhart und Rogoff, die wurde aber eben doch von vielen Sparpolitikern immer wieder bemüht und zitiert, wenn es darum ging, Sparprogramme zu begründen.
Ja, das ist klar, weil die beiden haben jetzt wirklich fertiggebracht, eben Studien zu schreiben, die man auch in der Allgemeinheit versteht. Und die Tatsache, dass die Studie eben so viel zitiert wurde, hat nicht in erster Linie nur mit den Resultaten zu tun, sondern weil sie eben auch sehr anschaulich geschrieben ist.
Und so gesehen muss jetzt nicht die ganze ökonomische Theorie neu geschrieben oder formuliert werden, weil die beiden in dieser Studie falsch gerechnet haben.
Also das Falschrechnen, muss man jetzt auch sagen, hat nur einen ganz, ganz kleinen Teil wirklich dazu beigetragen, dass die Resultate anders aussehen können. Sie haben ja im Excel-Sheet 5 Länder irgendwie nicht berücksichtigt. Der andere Unterschied zu Studien ist, dass die Gewichtung von früheren Episoden, also wenn Sie versuchen, aufgrund der Geschichte Schlüsse zu ziehen für die Zukunft, dann müssen Sie auch immer schauen, gewichte ich jetzt Griechenland gleich hoch wie beispielsweise Erfahrungen in Deutschland. Und das ist immer eine gewisse Ermessensfrage, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt richtig oder ist das falsch. Ich glaube, das Ungemütliche an dieser Studie ist, dass wenn man die Gewichtung ändert, man eben auch die Resultate ändert.
Machen wir hier einen Punkt. Monika Büttler, ich möchte mit Ihnen noch kurz über ein drittes Thema sprechen. Sie sind Spezialistin für öffentliche Finanzen. Diese Woche wurde über die Familieninitiative der SVP diskutiert, beziehungsweise über die Frage, wie gut und richtig Steuerabzüge für Kinderbetreuung sind. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation? Ist das gut gelöst? Ist das schlecht gelöst?
Also zuerst muss man vielleicht das Steuersystem in der Schweiz mal anschauen. Wir haben ja zwei Tarife in der Regel, auf Bundesebene auf jeden Fall sind es zwei Tarife. Der eine ist für die verheirateten Paare und der andere Tarif für alle anderen, also Alleinstehende ohne Kinder, muss man sagen. Und die Idee natürlich hinter diesem verheirateten Tarif, den es ja schon sehr, sehr lange gibt, weil es schon fast immer ist, dass in einer Familie früher mal eben die Mutter zu Hause blieb und deswegen mit dem gleichen Einkommen im verheirateten Tarif sehr viel weniger Steuer bezahlt werden muss als für den Einzeltarif. Also es ist bereits berücksichtigt eigentlich und vom Gesetzgeber so angedacht, dass die Familie eben so behandelt wird, als wenn einer zu Hause bleibt. Also wir haben im Prinzip diesen Abzug bereits für Mütter, die zu Hause bleiben.
Seit letztem Jahr können Steuerabzüge geltend gemacht werden, wenn Kinder fremdbetreut werden. Ist denn die heutige Situation gut geregelt oder gibt es da Handlungsbedarf aus Ihrer Sicht als Ökonomin?
Ja, genau, das ist natürlich der Verheiratentarif passt eben nicht auf Familien, wo beide Elternteile arbeiten. Der Zweitverdienst wird dann eigentlich viel zu hoch besteuert und berücksichtigt nicht, dass eben, wenn der Zweitverdiener, die Zweitverdienerin in den Arbeitsmarkt eintritt, zusätzliche Kosten entstehen mit der Kinderbetreuung. Und die Abzüge der Kinderbetreuungskosten sind genau gleich zu verstehen wie die Abzüge für Pendelkosten, auswärtige Unterkunft, andere berufsbedingte Auslagen. Es ist eigentlich in der Steuerphilosophie klar, dass wenn zusätzliches Einkommen generiert wird, auch die Kosten für die Erzielung des zusätzlichen Einkommens generiert werden kann. Insofern ist die heutige Lösung, wenn man so will, nicht die schlechteste und eigentlich einigermaßen kompatibel mit einer Steuerphilosophie, die beruht, dass Leistungsfähigkeit eben zu unterschiedlichen Steuersätzen führt.
Wenn es nach dem Willen der SVP geht, sollen aber künftig eben nicht nur die Kosten für die Fremdbetreuung von den Steuern abzugsfähig sein, sondern es soll dann eben auch der Steuerabzug für die Eigenbetreuung geltend gemacht werden. Was hätte das für Folgen?
Zuerst mal hätte es natürlich Folgen der Gleichbehandlung von gleichgestellten Ehepaaren. Wenn Sie 100.000 Franken Einkommen haben mit zwei Verdienen, dann haben Sie deutlich weniger Geld zur Verfügung als eine Einverdienerfamilie mit 100.000 Einkommen. Das wäre also eine Benachteiligung der Familien, die zwei kleine Einkommen zusammentun gegenüber einer Familie, die ein größeres Einkommen hat. Natürlich dann auch die finanziellen Folgen, dass es zu Kosten führt, zu Einnahmeeinbrüchen für Bund und Kanton. Man kann über diesen Abzug selbstverständlich reden, wenn man eine Individualbesteuerung hätte. Das heißt, jeder zahlt für sein eigenes Einkommen, unabhängig davon, ob verheiratet oder nicht. Und dann wäre es eigentlich gerecht, wenn dann diese Familienabzüge auch von denen abgezogen werden können, die eben nicht noch einen Zweitverdienst haben. Aber unter dem Strich wäre diese zweite Lösung, also Individualbesteuerung plus Abzug, wäre für die meisten Familien mit höheren Kosten verbunden, mit höheren Steuerkosten.